Ja, Bathseba, die Begehrte. Wir sind ja in dieser Serie mit diesen vielen Namen, die man üben muss, wenn man sie vorliest, weil man sie sonst falsch ausspricht. Aber hinter jedem dieser Namen steht eine Geschichte. Es hat Geschichten, die wir kennen, Geschichten, wo Gott Spektakuläres gewirkt hat. Aber in jeder Geschichte sehen wir normale Menschen. Ich sehe in keiner Geschichte einen Menschen, wie wir sie oft meinen, sein zu müssen als Christen. Sondern ich sehe wirklich Menschen mit Höhen und Tiefen. Ich sehe Menschen, die sich ihrem Gott zuwenden. Und ich sehe im Stammbaum Jesu Menschen, die diesem Gott den Rücken gekehrt haben. Und ohne ihn lebten. Sie wurden deswegen nicht aus dem Stammbaum gestrichen. Es ist ein Stammbaum, wo du und ich hineinpassen, als ganz normale Menschen. Und ich finde es schön, dass ich nehme an, wenn ihr hier seid, wollt ihr diesem Gott begegnen, dann gehört ihr sogar zu diesen Leuten, die auch nach Gott gesucht haben in diesem Stammbaum und trotzdem ihre schwierigen Ecken hatten. Als ich mich vorbereitete, dachte ich werde über Bathseba predigen. Das war ja so scheinbar meine Aufgabe. Aber ich habe dann gemerkt, so wie Matthäus das formuliert hat, kann es ihm nicht zentral um Bathseba gehen. Denn im Stammbaum wurde es so formuliert, von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Bathseba wird gar nicht namentlich erwähnt. Warum hat Gottes Geist Matthäus so geführt? Bei allen anderen hat er die Frau erwähnt, aber hier nicht. Ich habe zwei Dinge herausgefunden. Das eine, was Matthäus wollte, ist uns zeigen, hey, schaut bei dieser Geschichte vorbei. Es geht um ein wichtiges Thema. Und deshalb habe ich bei Bathseba dann auch einen neuen Titel genommen. Der kommt auf der ersten Folie. Ich glaube, das zweite, was Gott uns durch diese Formulierung sagen will, ist, wie ernst er Ehe nimmt. Es steht hier, von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Ja, Salomo war ein Nachkomme Davids. Er wurde von David gezeugt. Aber für Gott blieb Bathseba Urias Frau. Das hat sich nie geändert bei Gott. David hat sie schon geheiratet. Aber was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden. Was für ein wunderbarer, heiliger Gott. Der wollte Uria ehren an dieser Stelle. Uria war nicht übersehen in dieser Geschichte. Zumindest nicht von Gott. Also war Salomo auch ein bisschen Urias Nachkomme. Das kennt ihr noch von der Predigt zu Tamar. Dort hat ja André das ein bisschen aufgeführt, wie das zur damaligen Zeit war. Denn Uria hatte auch noch keinen Sohn. Genau, aber das ist jetzt schon fast alles, was ich über Bathseba zu sagen habe. Nein, noch etwas. Scheinbar hat Bathseba einen gottesfürchtigen Sohn erzogen. Als eine der wenigen Frauen Davids. Da war viel Chaos, viel Missgunst. Viel komischer Charakter bei den Söhnen Davids. Und Salomo war der, der gottesfürchtig sich nach Weisheit gesehnt hat. Was für eine Ehre auch für Bathseba, mit dieser Geschichte einen gottesfürchtigen Sohn zu erziehen. Das verdient auch Respekt und Ehre. Den Titel, den ich angepasst habe, Bathseba, ja, die Begehrte. Und in der Geschichte war sie die Versuchung für David. Ich erlebe immer wieder, wie Christen versuchen, Bathsheba ein bisschen zum Sündenbock zu machen. Ja, die hätte ja nicht dort baden müssen. Das war normal. Die Häuser waren ummauert. Man sah nicht auf das Dach, wo Bathsheba gebadet hat. Außer man war der König und hatte das höchste Gebäude und konnte von oben hineinschauen. Das waren so die damaligen Drohnen. Das war David. Genau. Also die Bibel spielt hier nicht mit. Die Bibel gibt an keiner Stelle Bathsheba irgendwelche Schuld oder Verantwortung. Sie nimmt wirklich sehr David in die Pflicht. In allen Formulierungen, selbst in den Grundtexten. Also falls du bisher Bathsheba so ein bisschen Sündenbock machen wolltest, die Bibel spielt nicht mit. Allgemein spielt sie beim Sündenbock-Thema nicht mit. Außer du meinst damit Jesus. Dann bist du nahe, dort solltest du weiter studieren. Wir lesen, wenn wir an diesen Ort gehen, von der Geschichte von Uria, dann sind wir im zweiten Buch Samuel, beim Kapitel 11, ab dem Vers 1. Und dort steht, König David ließ seine Soldaten ausrücken. David selbst blieb in Jerusalem. Ich sage euch, diese Stelle dort, die müsst ihr mal lesen, dort steht, es war Frühling und die Könige pflegten wieder in den Krieg zu ziehen. So auch David. Hey Leute, es ist Frühling, lasst uns Krieg führen. Gut, in unserer Welt ist es leider auch ein bisschen so. Die pflegen das nicht nur im Frühling, die machen es das ganze Jahr. Wie traurig. Aber David hätte eigentlich auch in den Krieg ziehen sollen. Ein guter König war bei seinen Leuten, wenn sie Krieg führten. Sogar die Bundeslade nahmen sie mit. Also wo bitteschön gehört der König hin, wenn selbst die Bundeslade mit dem Kriegsvolk zieht? Und jetzt sind wir schon mitten im Thema Versuchung. Versuchung hat so verschiedene Stufen. Und die erste Stufe ist so der Leichtsinn. Wenn wir uns zu sehr dem Müßiggang hingeben, zu lange auf YouTube swipen oder einfach nichts Sinnerfüllendes tun, nur rumhängen, keine Ahnung, was die Versuchung der älteren Generation ist. Ich bin irgendwo dazwischen. Manchmal fühle ich mich jugendlich, manchmal älter. Ich sag mal, wenn ich nicht in meiner Berufung lebe und was Sinnerfüllendes tue, dann kann mir genau das passieren wie David, so Langeweile. Okay, was tue ich jetzt? Ich gehe mal auf die Terrasse in der Mittagszeit, könnte ja was Spannendes zu sehen sein. Das erste Problem bei David war, er war nicht dort, wo er hingehörte. Da hat die Versuchung eigentlich begonnen. Die zweite Stufe, er ging dann auf seinen Balkon, sah hinaus und dann, wow, was sehe ich da? Eine Schönheit. Was für ein Gemälde, was für ein wunderbarer Gott, der so eine schöne Frau machen konnte. Er hat hingeschaut. Hinschauen ist im Fall noch keine Sünde, aber eine Versuchung. Und überall auf diesem Weg können und sollen wir aussteigen, sobald wir merken, dass es Versuchung ist. Gott hat gesagt, dass wir das können. Ich komme dann noch drauf. Im 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 2 lesen wir, da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. Wie gesagt, der Blick ist noch keine Sünde. Aber nach der Feststellung, sie war sehr schön, solltest du wieder wegschauen und in die Anbetung Gottes gehen und sagen, oh Gott, du bist so wunderbar, was für schöne Menschen du gemacht hast. So wie wenn du ein Gemälde kurz betrachtet hast und es schön findest. Aber nicht lange hinschauen, weil sonst passiert das Dritte. Bei David weckte es Begehren. Der hat länger hingeschaut. David wollte unbedingt wissen, wer sie war. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathsheba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uria, einem Hethiter. dass der Heilige Geist geschenkt hat, dass die Boten so genau sagten, wer Bathseba ist. Das war eine Einladung vom Heiligen Geist, um David aufwachen, Versuchung, weil Eliam war der Sohn seines führenden Beraters Ahitophel. Und Bathseba, dessen Tochter, also der wusste jetzt genau, wer diese schöne Frau war. Uria war einer seiner 30 engsten Freunde. Er wird aufgezählt bei den Kriegshelden. Der war nicht irgendeiner aus seinem Heer. Das war einer, der schon, als er von Saul verfolgt wurde, in diesen Höhlen ihm zur Seite stand. Die haben Höhen und Tiefen und Wunder Gottes erlebt gemeinsam. Und das sagte ihm der Bote. Ich sage dir eins, der Heilige Geist, wenn du versucht wirst, der redet viel deutlicher zu dir, als du oft denkst. Hat schon mal das Telefon geklingelt, als du gerade so schön versucht wurdest? Oder so? Oder sonst eine Störung? Das sind Einladungen des Heiligen Geistes, der sagt, stopp, nicht gut, fördert nicht das Leben. Wir kommen noch drauf. Und dann ging David leider zur letzten Stufe. Er hat das zur Kenntnis genommen. Okay, aber ich bin ja der König. Hat auch Vorteile. Darf alles, kann alles. Also traf er eine Entscheidung und schritt zur Tat. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Und so hatte er eine schöne romantische Nacht. Sein Ziel erreicht. Bathseba wurde wieder nach Hause geschickt. Hörte einen Monat mindestens nichts mehr von David. Und die Geschichte hätte so enden können. Wir machen hier eine kurze Pause zu David. Weil Uria, von ihm lesen wir ja auch in diesem Text. Und wer war Uria? Ich habe es schon vorweggenommen. Uria war einer der 30 Helden Davids. Das lesen wir im 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 39, wird er als letzter dieser Helden aufgezählt. Und Uria erlebte übrigens auch eine Versuchung. Und ich möchte mit euch anschauen, wie er damit umging. Weil als Bathseba einen Monat später zu David senden ließ und sagte, wir haben ein Problem, ich bin schwanger, dachte er, oh, Problem muss man lösen. Vertuschen, gute Strategie, ich lasse Uria nach Hause kommen vom Krieg und lasse mir von meinem Freund berichten, wie es dort so war. Und nachher, nach dem Smalltalk, lesen wir 2. Samuel, Kapitel 11. Das steht in den Versen 6 bis 13. Schließlich forderte er Uria auf. Geh nun nach Hause zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus. Also mir muss man das nicht zweimal sagen, dass ich, wenn ich da länger outdoor war, unter lauter Männern, dass ich dann baden, ist sowieso super für mich, das tue ich sehr gerne. Und dann zu meiner Frau gehen und sie genießen und hoffentlich mich auch von ihr genießen lassen. Super Idee. Aber nicht das, was Gott seinen Soldaten lehrte. Wir denken nämlich bei dieser Geschichte immer, wieso geht Uria nicht nach Hause? Habt ihr das euch auch schon gefragt? Er ging nicht nach Hause, weil Gott von einem Soldaten etwas anderes wünscht. Wir lesen das im 5. Buch Mose, Kapitel 23, ab dem Vers 10. Dort sagt Gott zu seinem Volk, wenn ihr Krieg gegen eure Feinde führt, dann achtet darauf, dass es nichts in eurem Lager gibt, was euch in den Augen des Herrn unrein macht. Wenn ein Mann nachts im Schlaf einen Samenerguss hat, ist er unrein und muss das Lager verlassen. Er darf am nächsten Tag nicht, darf es nicht betreten am nächsten Tag. Erst bei Sonnenuntergang kann er zurückkommen, wenn er sich vorher gewaschen hat. Gott wollte, dass seine Soldaten im Krieg enthaltsam sind. Und wenn man mit seiner Frau schläft, hat man einen Samenerguss. Das lässt sich schlecht vermeiden. Unrein vor Gott zu sein, ist auch keine Sünde. Das war einfach so seine Ordnung, weil er so heilig ist. Und ich finde das noch gut, dass er das im Krieg einführte, weil eine der größten Versuchungen und Sünden im Krieg ist die Vergewaltigung und Missbrauch und Erniedrigung von Frauen. Und Gott hat das schon mal unterbunden. Und Uria, der sagte, nee, meine Freunde sind mit der Bundeslade im Einsatz und die sind enthaltsam. Da gehe ich sicher nicht zu meiner Frau und habe einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Und Uria ging zu den Dienern und den Wärtern im Palast und schlief bei ihnen. David wurde das berichtet. Scheibe, Plan nicht funktioniert. Plan B, Alkohol hilft immer. Er ließ ihn kommen, nochmal erzählen, Festessen, viel Wein, noch ein bisschen mehr Wein. Es steht wirklich, dass Uria gut betankt war. Aber sein Geist war immer noch hellwach. Und er ging wieder nicht zu seiner Frau. Er ging wieder zu den Dienern. Er hat beim Punkt 1 Leichtsinn schon stieg er nicht ein. Er wusste, ich gehöre nicht nach Hause. Wenn ich nach Hause gehe, weiß ich, was passiert. Also gehe ich nicht nach Hause. Hey Leute, das ist die einfachste Art der Versuchung zu widerstehen. Nehmen wir uns Uria zum Vorbild. Ich feiere jedes Mal, wenn du Uria sein kannst. Und die Bibel möchte uns das lehren und zeigen. Und Uria durfte dann als Dankeschön, dass er Gott treu und gehorsam war und der Versuchung widerstanden ist, sein eigenes Todesurteil zurück in den Krieg bringen und dort sterben. Auch das steht in der Bibel. Auch das kann zu einer Berufung und zu einem Weg gehören, den Gott zulässt. Aber ich glaube, Uria hat ganz viele Menschen geprägt bis in unsere Zeit. Der hat seine Berufung gelebt. Und er hat sich bestimmt auch nicht beschwert, als er tot war und schon bei Gott sein durfte. Die Bibel ist so ehrlich. Und Uria ist mir ein gewaltiges Vorbild in diesem Thema. Aber jetzt kommen wir zum Thema Versuchung. Und da lesen wir zusammen Jakobus 1, die Verse 14 und 15. Weil das Thema ist sehr ernst in der Bibel. Darum beten wir auch im Unser Vater, führe uns nicht in Versuchung. Es ist nicht Gott, der uns in die Versuchung führt, aber er ist der, der es zulässt, damit wir wachsen, damit wir widerstehen lernen. Und dort steht, es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tode. Nochmals hier im Text, die Versuchung ist noch nicht die Sünde. Die Versuchung ist nur Versuchung und die ist bei jedem von uns anders. Das musst du herausfinden, wo du versucht wirst. Ich mache ein Beispiel. Darf ich fragen, wer hier Fischer ist oder schon mal geangelt hat? Dort haben wir einen Angler. Zwei. Ihr werdet gerade wissen, um was es geht. Ich lese den Text nochmal. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Das griechische Wort heißt ködern. Bei den Anglern klingelt's. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen. Dann hast du den Haken im Maul. und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tode. Liebe Fischer, was nehmt ihr für Köder? Einen, den die Fische mögen und ihnen gefällt und sie in Versuchung bringt, oder einen, den sie hassen? Dumme Frage, hä? So dumme Frage gibt mir gar keine Antwort. Ich sag dir, der Köder, der wird dir immer schmecken. Versuchung ist was Wunderschönes. Mich hat noch nie eine Versuchung getroffen, die ich dumm finde. Die ich nicht schön finde, wie David Bathseba. Und dann ist es ja auch noch keine Sünde. Das macht es ja genau schwierig, dann nicht anzubeißen. Frag die Fische. Aber wir sind keine Fische, wir haben ein bisschen mehr Ressourcen. Der Teufel, der uns versuchen will und uns von Gott trennen will, der will, dass wir sterben und leiden und uns sehr gut kennt. Er macht sich viele Gedanken wie Fischer, welcher Köder könnte funktionieren. Und er wird dich versuchen, der Köder. Und er wird absolut unschuldig aussehen. Satan zeigt dir den Köder. Und er verschweigt dir den Haken. Der Heilige Geist, der spricht mit dir über den Köder und den Haken. Und das ist gut so. Weil diese Haken, die möchten wir nicht im Maul haben. Ich habe es gesagt, bei David war Bathseba der Köder. Sie war Versuchung für ihn. Und die Schuld lag nicht bei Bathseba. Liebe Frauen, woher stammt der Satz, weil ich es mir wert bin? Das hat scheinbar Jubiläum. Kennt ihr die Marke, die dazugehört? Jo, L'Oreal, ja danke vielmal. Ich habe gesagt, das ist keine Sünde, selbst wenn ihr L'Oreal benutzt. Die Sünde ist höchstens, wenn wir es benutzen, weil wir nicht versöhnt sind mit uns. Dann kann L'Oreal Versuchung sein. Wenn du denkst, ich muss anders sein, ich muss anti-aging, ich darf nicht älter werden, dann kann L'Oreal Versuchung sein, weil Gott sagt, Mann, ich liebe dich, wie du bist. Aber benutz L'Oreal, wenn du diese Creme magst und das nötige Kleingeld hast. Voll okay. Bei uns Männern kann es Karriere sein, dass wir etwas bedeuten, etwas erreichen. Dann bist du ein Mann. Nein, das bist du seit Geburt. Du musst dir das nicht beweisen und niemand anderem. Karriere kann Versuchung sein. Karriere kann aber auch Berufung sein. Bitte verdächtigt nicht jeden Mann, er habe ein Problem, wenn er Karriere macht. Und gut ist in dem, was er tut. Fragt den Heiligen Geist, ob das die Berufung von ihm ist. Und dann setzt ihn bitte frei für das. Und macht ihm nicht jeden Sonntag ein schlechtes Gewissen, wenn er in der Gemeinde nicht auch noch alles kann. Ein schmaler Grat. Berufung, Versuchung, für den einen Berufung, für den anderen Versuchung. Und wir sitzen hier gemeinsam. Das macht Spaß. Der Heilige Geist kann mit dem umgehen, ich sag's euch. Und übrigens, weil ich es mir wert bin, das ist die Versuchung unserer Zeit. Die Werbung funktioniert genau so. Hey, das Auto, come on, mit deinem Toyota, der raucht immer, Umweltverschmutzung. Weil du es dir wert bist, kauf dir doch was Neues. Und weil du es nicht bezahlen kannst, nicht so schlimm, du kannst es ja leasen. Fahr heute, bezahl morgen. Oder? Also, unsere Gesellschaft ist komplett dieser Lüge aufgesessen. Hey, du darfst es dir wert sein. Unsere Gesellschaft hat wirklich, wirklich viel Mühe, ihren Begierden zu widerstehen. Und bei der Gesellschaft verstehe ich das, weil die glauben ja auch nicht an einen Gott, der sagt, das lohnt sich, den Begierden zu widerstehen. Das ist nicht immer Leben und Freiheit, wo das hineinführt. Aber wir, die wir Gott kennen, die wir in seinen Tod sterben durften und von ihm wirkliches Leben entdecken. Wir sollten da genauer hinschauen. Und wir sollten wirklich, wirklich viel, viel besser werden im Verzichten. Wir sollten besser werden im Fasten. Wir sollten lernen, wieder unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und das kann unterschiedlich sein. Jesus hat im Lukas 9, Vers 23 zu seinen Jüngern gesagt, Jesus sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Deine Begierden sind nicht dein Ratgeber, heißt das übersetzt. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Mann, ist die Bibel ehrlich. Sie sagt, weißt du was, Versuchung täglich. Verzichten täglich, wichtige Disziplin, wie Zähne putzen und was auch immer. Und die Bibel sagt, Verzichten macht nicht unglücklich. Verzichten kann frei machen. Du musst es lernen und du hast Hilfe, weil wir müssen es alle. Und da eine Bitte an die ältere Generation, bevor ihr vor uns nach Hause geht, ihr habt erlebt, wie viel Freiheit in einem einfachen Leben steckt. Ihr wisst noch aus eigener Erfahrung, dass wenig zu haben mehr Freiheit bedeuten kann. Tiefere Beziehungen, mehr Sinnerfüllung. Wir Jungen haben das je nachdem gar nicht mehr erlebt. Wir wurden von Anfang an belogen. Wir hatten von Anfang an mehr, als uns gut tat und unserem Charakter gut tut. Nehmt uns da bitte nochmal mit. Erzählt uns von der Freiheit, die in der Einfachheit liegt. Von der Sinnerfüllung eures Lebens, auch wenn es schwer war. Tut das bitte noch, bevor ihr nach Hause geht. Ich denke, es gehört zu eurer Berufung. Und so alte Leute, die schon nach Hause gegangen sind, wie Augustinus, die raten uns das auch. Verzichten ist kein Verlust, sondern der Weg zur wahren Freiheit. Das ist sowas von wahr und sowas von wichtig. Oder C.S. Lewis, wenn wir die kleinen Dinge loslassen, wie unsere Begierden, die erscheinen uns aber nicht so klein beim Loslassen. Ich verspreche es dir. Die erscheinen richtig groß und wichtig. Öffnet Gott uns die Hände für Größeres. Ach, wie wahr. Der nächste Punkt, der uns verständlich machen kann, warum beißen wir so oft an? Wir haben verlernt, Nein zu sagen. Und wir haben verlernt, dass Nein schon ein kompletter Satz ist. Nein ist ein Satz. Ich muss da nichts begründen. Ich kann einfach Nein sagen und Nein meinen. Auch bei Geschwistern, wenn sie mich in Versuchung bringen, weil ich noch dies und jenes tun könnte, wo ich vielleicht nicht berufen bin, dann ist das eine Versuchung und Nein hilft. Jesus hat uns das auch gelernt in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, 37. Sagt einfach Ja. Übrigens auch schön, also sagt bitte auch ja. Oder nein, alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Wenn du dein Ja noch bekräftigen musst, dann ist der Verdacht groß, dass du dein Ja nicht ganz ehrlich meinst oder dein Charakter nicht ganz Ja sagt. Weil sonst reicht ein Ja. Wenn ihr mich kennt und ich Ja sage, dann muss ich nichts mehr sagen. Oder wenn ich mein Nein noch erklären und begründen muss, habe ich dann Angst, du liebst mich nicht mehr, weil ich Nein sage. Ah, da steckt Böses drin. Wenn wir so eine Beziehung haben, dass ich mein Nein begründen muss, dann sollten wir dringend mal miteinander über unsere Beziehung reden. Das meint Jesus hier. Sagt Nein zur Versuchung. Wenn ihr den Haken kennengelernt habt, sagt um Himmels Willen Nein. Wir müssen wirklich lernen, Nein zu sagen. Da drin sitzen Leute, die sagen zu viel Ja. und sind deshalb nicht frei, sondern gestresst. Und auch nicht mehr ehrlich, sondern Heuchler. Nicht, weil du ein schlechter Mensch wärst, weil du, wenn du zu viel Ja sagst, kannst du nur ein Heuchler werden. Und nicht mehr ganz ehrlich. Lasst uns da miteinander drüber sprechen. Lasst ein Ja sein und ein Nein. Und der Heilige Geist muss uns da weise führen. Auch hier noch, diesmal drei Zitate. Augustinus sagt, ein Nein zu dir selbst ist oft ein Ja zu Gott. Da kommen wir nochmal drauf. C.S. Lewis sagt, jedes Nein zur Sünde ist ein Ja zu deiner wahren Freude. Ist ein Ja zu deiner wahren Freude. Und zum Leben. Bonhoeffer sagte, wer Jesus nachfolgt, muss lernen, dem eigenen Willen Nein zu sagen. Hey, wie oft hat Jesus das getan? Und im Garten Gethsemane vor der Kreuzigung sehen wir es am deutlichsten. Sein Wunsch war nicht das Kreuz. Wenn es einen anderen Weg gibt, ich bitte dich, sei kreativ aber, denn dieser Weg ist so schwer. Aber nicht mein Wille geschehe, nein zu seinem Willen, sondern deiner. Uriah hat auch Nein gesagt zu seinen Freuden und Ja zu Gottes Willen. Selbst beim Todesurteil. Gottes Wege sind manchmal so crazy. Und erst weit hinterher als gut erkennbar. Das Schlimmste ist, wir glauben eine Lüge, die es uns schwer macht, da zu trainieren. Weil wir so viel Übung haben im Versagen, im Anbeißen, im Haken im Mund spüren, haben wir aufgehört zu glauben, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Viele haben aufgehört zu glauben, dass sie der Versuchung wirklich widerstehen können. Und wenn wir das schon nicht mehr glauben, wer kämpft dann noch? Das begegnet mir so viel in der Seelsorge und es tut mir weh. Wir sind für die Sünde und die Versuchung gestorben in Christus. Wir müssen nicht mehr gegen das alles kämpfen. Wir müssen nur Nein sagen und davonlaufen, weil wir es als Lüge erkennen. Einfach stimmt jetzt nicht ganz. Es ist ein Kampf. Täglich. Kreuz auf sich nehmen. Täglich. Aber du kannst gewinnen. Und die Bibel gibt dir das schriftlich im 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, dass ihr sie bestehen könnt. Es ist jetzt nur theoretisch, aber Gott sagt, theoretisch kannst du jeder Versuchung, die ich in deinem Leben zulasse, widerstehen. Ich bürge mit meinem Namen dafür. Ich weiß, das ist eine frustrierende Stelle, weil wir wissen, wir können es nicht. Steht auch in der Bibel, sagt Johannes, im 1. Johannes. Wer behauptet, ohne zu Sünde zu sein, der ist ein Riesenlügner, sagt er. Wer aber einfach sündigt, weil er das Gefühl hat, ich kann eh nicht widerstehen, der kennt Gott gar nicht. Schönes Spannungsfeld. Hey, hör auf zu glauben, nur weil du Übung hast im Anbeißen an Haken und der Blutgeschmack im Mund dich zermürbt. Hör nie auf zu glauben, dass du widerstehen kannst, aber du brauchst Hilfe. Du brauchst deine Geschwister. Und vielleicht helfen dir die 5 Punkte, die wir jetzt noch ganz kurz anschauen. Schritt 1 ist, wenn dir was wahnsinnig gut schmeckt, sprich mal mit dem Heiligen Geist darüber. Ist meine Karriere deine Berufung für mich? Und wo sind die Haken? Wo sind die Versuchungen? Sprich mit dem Heiligen Geist über Dinge, die dir wahnsinnig viel bedeuten und wahnsinnig lecker aussehen. Und frag ihn wieder mal, hat es da Haken, die du mir zeigen möchtest? Er wird dir die Haken zeigen. Das ist schon Punkt 2. Such die Haken. Und wenn du die Haken siehst, dann flieh. Nicht diskutieren. Nicht so, oh, ja, aber wäre schon noch schön. Oh, nein, ich darf nicht. Flieh. Sag Nein. Lass deinen Körper das Nein ausdrücken, indem er weggeht. Wenn wir Männer schwache Minuten haben, das ist, die Bibel ist ja voll davon. Also ich kenne wenig Männer, die im Bereich Sexualität nicht gut herausgefordert und geködert waren. Wenn du da Versuchung spürst, dann solltest du nicht noch ein gemütliches Bad nehmen. Ich habe mich geoutet, ich bade gerne. Oder? Dann ist vielleicht Joggen eine bessere Idee. Das wäre fliehen. Vielleicht nach dem Joggen ist das Bad kein Problem. Vielleicht gehört das Handy und ein iPad nicht ins Schlafzimmer und ins Bad oder wo auch immer hin. Das Handy ist per se nicht der Teufel, aber es birgt viel Versuchung. Und dann, wenn du fliehst, eine ganz gute Idee ist, flieh zu einem Bruder oder einer Schwester und sprich gleich über deine Versuchung. Weil dann ist es am Licht. Und Versuchung, die ans Licht kommt, das macht blubbel. Und die Kraft ist weg. Für heute. Ich weiß schon, dass wir dann die Stimme hören, ja, was nützt es, wenn ich heute widerstehe, spätestens in einer Woche falle ich auf die Schnauze. Hey, das ist so deutlich, der Teufel, Jesus lehrt uns da, geh weg von mir, Satan. Und nicht, diese Gedanken dürfen sich einnisten bei mir. Also flieh zu einem Bruder oder einer Schwester. Das ist wichtig und ich weiß, du schämst dich. Und ich weiß, du glaubst, du bist der Einzige, der Versuchung erliegt. Nein, jeder hier, den ich sehe, vielleicht täglich, spätestens wöchentlich, vielleicht wisst ihr es einfach noch gar nicht. Wir haben uns mit sehr vielen Versuchungen arrangiert. Wir sind Schweizer, wir gehen Kompromisse ein. Solltest du nicht als Kind Gottes, du bist heilig. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingspunkt. Versuchung widerstehen ist Anbetung. Ich liebe es, Lieder zu singen. Aber seit Gott mir gezeigt hat, wie sehr er sich freut, wenn ich Versuchung widerstehe, wenn ich diesen Kampf kämpfe, wenn ich Nein sage, um zu ihm Ja zu sagen, was für eine Freude ihm das macht und dass das ihn ehrt und für ihn Anbetung ist. Seither liebe ich diese Form der Anbetung mehr. Und es ist nicht mehr, oh, ich werde täglich versucht, oh, ich habe täglich die Chance, Gott anzubeten. Ist doch ein schöner Gedanke, du hast mehr Erfolg mit dieser Angehensweise. Wir müssen lernen, Jesus mehr zu lieben als den Köder. Aber jetzt die wichtigste Frage. Was, wenn du trotzdem angebissen hast? Und es wird dir passieren, sagt Johannes, leider deutlich. Auch wenn Gott sagt, du kannst widerstehen, das ist wahr. Irgendwann beißen wir an. Das passiert. Und was dann? Ich bin so froh, liebt, sagt die Bibel uns, was dann ist. Sie sagt uns, dann ist eigentlich Tod. Wenn du angebissen hast, dann hast du das Böse aufgenommen und Böses gebiert Tod. Punkt. Sie sagt aber noch ein bisschen mehr. David hatte Besuch von einem Bruder. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich. Es kam ein Bruder und der hat David entlarvt und gesagt, David, um Himmels Willen, was ist in dich gefahren? Was für eine Lüge, was für eine Heuchelei? Wie viel Tod hast du veranstaltet? Was hast du da gesät in deine Familie? Und er hat ihm gezeigt, wie Gott das sieht. Und was war Davids Reaktion? Ihm gingen die Augen auf und er hat es nicht abgestritten. Er hat sich nicht herausgeredet, sondern er sagte, Mann, ich habe komplett versagt. Ich habe mich gegen Gott versündigt. Dass er sich an Bathsheba versündigt hat, hat er nicht gesagt, aber das wusste er bestimmt auch. Er war einfach nackt vor Gott. Und er hat Psalm 51 geschrieben. Lest den mal. Das heißt ehrliche Buße, ehrliche Umkehr. Er hat gesagt, ja, ich habe nichts anderes verdient als Tod. Und laut dem Gesetz Gottes hätte er zweimal oder dreimal gesteinigt werden müssen für das, was er da angestellt hat. Aber das, was dann der Prophet Nathan zu ihm sagen durfte und musste im Auftrag Gottes, waren diese Worte aus 2. Samuel 12, Vers 13. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan erwiderte, ohne Diskussion und was, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Und ich glaube, genau diese Art von geschwisterlicher Gemeinschaft fehlt uns. Wir erzählen uns gern, was wir mit Gott erleben. Wundergeschichten. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir auch als die Heiligen, die Sündigen Gemeinschaft haben müssen. Und gerade das Abendmahl steht für diese Gemeinschaft als Sünder oder Heilige, die noch sündigen. Und das müssen wir neu lernen. Ich glaube, da drin sitzen zu viele Leute, die mit ihrer Sünde allein sind. Und ich sage dir, der Teufel spricht mit dir über deine Sünden. Und wenn du allein bist, ist das brutal. Sprich auch mit deinem Bruder oder deiner Schwester über Versuchung, Versagen und Sünde in deinem Leben. Weil sonst bist du wirklich allein. Selbst in christlicher Gemeinschaft. Das lehrt uns Bonhoeffer. Und das wäre so die Challenge, die ich euch heute mitgeben möchte. Versuchung ist ein zu ernstes Thema in der Bibel, um es allein meinen können zu bewältigen. Ich und mein lieber Gott schaffen das. Gott sagt, nein, ich würde es schon schaffen. Ich habe es schon geschafft in meinem Sohn. Und du brauchst Brüder und Schwestern in deinen schambehaftetsten Momenten, wie David. Und wenn du jetzt nicht an eine Person denkst, mit der du auch Versuchung und selbst wenn du gefallen bist, zu ihr fliehen kannst und das mit ihr teilen kannst, und weiß, diese Person sagt zu mir, hey, so gut kommst du. Der Herr hat dir vergeben. Komm, wir schauen an, was dann die Versuchung war und die Haken. Und wir beten, dass das nächste Mal du widerstehen kannst. Wenn du noch keine solche Person hast, dann such dir bitte eine. Und wenn du nicht so eine Person bist, dann wer zu dir? Bitte sei nicht eine Person, die jemanden, der gefallen ist, noch verurteilt und beurteilt. Das gehört einfach nicht zu unserer Berufung. Auch wenn es einfacher ist. Das ist keine Anbetung oder für den Falschen. Das wünsche ich mir für jeden von uns. Und dann haben wir aus dieser Geschichte von Bathseba das Maximum gelernt. Und Gott liebt es. Und wir werden zu Männern und Frauen nach seinem Herzen. Wenn wir wie David fallen, aber zu einem Freund fliehen, Vergebung annehmen und weitergehen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen für dein Wort, das uns so ehrlich mit hineinnimmt in die Leben von Menschen, die vor uns mit dir unterwegs waren. Ich danke dir, dass du so ehrlich über Versuchung sprichst, über ihre Macht und dass sie täglich uns herausfordert. Ich danke dir aber auch, dass du uns zeigst, wie wir widerstehen können. Dass du sagst, dass wir siegen können, dass du schon gesiegt hast. Aber ich danke dir auch, dass du uns zeigst, was wir tun können, wenn wir fallen, wenn wir anbeißen. Dass wir dann zu Brüdern und Schwestern gehen dürfen. Vor dir und ihnen unsere Sünde bekennen. Und uns deine Vergebung zusprechen lassen. Uns von unseren Geschwistern helfen lassen, der Versuchung zu widerstehen. Oder sie überhaupt zu erkennen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du uns auf diesem Weg hilfst und uns weiterlehrst. Im Namen Jesu. Amen.